ARD Sounds.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Herzlich willkommen auch von mir zu einer diesmal wieder buchstäblich transatlantischen Folge von Amerika, wir müssen reden, denn Jennifer ist in Hamburg und ich melde mich aus New York. Ich bin auf Drehreise für die Dokumentation Spielfeld der Macht, wie vor dem Hintergrund der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika Sport und Politik sich mischen und auch genutzt werden von Donald Trump und welche Bühne das bietet und wie das hier auch ankommt, und war jetzt schon eine Woche an der Westküste unterwegs in Los Angeles und habe da gedreht und bin seit diesem Wochenende in New York, wie gesagt, und deswegen zeichnen wir diese Folge auch nicht Montag wie gewohnt auf, sondern aufgrund meiner Drehpläne eben Sonntagnachmittag deutscher Zeit. Und Jeff, ich war lange nicht mehr in New York, bin hier in meinem Hotelzimmer in Manhattan und es ist wirklich, wie ich hier rausgucke, New York ist wirklich eine einzige Filmkulisse. Es ist ein sonniger, knackig, frischer Tag. Die Gullideckel rauchen und die Hochhäuser strahlen im Sonnenschein. Es ist wirklich herrlich. Und ich war auch schon in Brooklyn kurz bei deinem Lieblings-Bagel-Laden.
Oh, ich hoffe, du hast ein paar gekauft, mit nach Hause zu bringen.
Ja, ich weiß nicht, ob die sich halten. Ich bin ja noch ein paar Tage unterwegs und Bagels
steck
müssen.
Steck dir
ja
in die Tiefkühl. Also,
ich guck mal. Aber die Bagels in New York sind wirklich, das kann man eigentlich nicht exportieren. Das muss man vor Ort.
Das stimmt. Schade.
Ja, aber ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Woche jetzt gewesen, denn natürlich ist das Thema hier, einerseits war ich überrascht, also ich war, zwei Dinge, die haben mich überrascht. Das eine war, dass die Fußball-Weltmeisterschaft, wo ich gerade bei dem Thema bin, noch überhaupt nicht ein großes Thema ist hier. Also ich hatte wenigstens, also in Deutschland vor der WM oder der EM, war jetzt auch nicht, glaube ich, zwei Monate vorher schon überall Euphorie und so, aber ich hätte wenigstens erwartet, am Flughafen vielleicht irgendwelche Banner, hier in New York findet ja das Endspiel statt oder in Los Angeles ist auch ein Spielort, irgendwelche Willkommen Fußballfans oder irgend sowas, da ist noch gar nicht, ich glaube, sportlich überlagert hier derzeit, die Baseballsaison hat diese Woche begonnen, March Madness, die College-Basketball-Meisterschaft geht in ihre Endphase. Das ist alles, glaube ich, alles erstmal zentraler als Fußball. Aber vielleicht kommt das ja noch. Das war die eine Sache, die mich überrascht hat. Und die andere war eben auch, dass dieser Krieg gegen den Iran, der jetzt in die fünfte Woche geht, der jetzt über einen Monat schon tobt, dass der ja schon ein Thema ist in den Medien, in den Nachrichten sieht man das auch und es kommt immer wieder hoch. Aber es ist jetzt nicht etwas, wo du denkst, überall wird darüber geredet. Ist ein bisschen anders als bei uns, habe ich den Eindruck.
Ich muss sagen, das überrascht mich nicht. Also beide Sachen, der WM und der Krieg, also der, mit Fußball oder Soccer, wie wir das nennen. Also das ist nicht der große Sport da, wie du weißt schon. Soccer, also Fußball war immer mehr so was, dass die Kinder spielen in der Grundschule oder in Highschool. Aber da so der Professional, die Bundesliga bei uns ist nicht, also wie in Europa, also und anderer Ort der Welt. Aber der Iran-Krieg, muss ich auch sagen, überrascht mich nicht. Ich habe auch mit Freunden gesprochen. Ja, ich glaube, wir haben schon auch über Ukraine gesprochen. Es ist gefühlt für Amerikaner so weit weg und es droht nicht dieses Gefühl, dass man nah ist, dass es gibt ja Risiko, dass es kommt zu unserer Haustür für Amerikaner. Die haben das Gefühl, die gucken das nur im Fernsehen und sind ganz sicher auf diese kleine Insel zwischen die Atlantik und der Pazifik, und deswegen ist es gar nicht das gleiche Gefühl. Aber ich habe auch das Gefühl hier, ne, als es angefangen hat, war das die einzige Thema, also gab es kein anderes Thema. Ich fand auch in der New York Times, es war die Top 3, 5, 7 Geschichte auf der Homepage. Und jetzt ist es ein bisschen runtergerutscht, ne? Als es länger dauert. Es gibt Updates, aber nicht, ich kriege nicht die ständig Pop-up-Nachricht auf mein Handy wie vor 3 Wochen. Ne?
Ja, also was ich schon noch festgestellt habe, ist tatsächlich immer noch bei vielen, auch jetzt bei Freunden, die ich getroffen habe und währenddessen, dass man da so immer noch ein bisschen shell-shocked ist, dass das gerade tatsächlich stattfindet, also dass die USA tatsächlich diesen Krieg, diesen Angriff gestartet haben, zusammen mit Israel, weil, wenn wir uns erinnern, für uns war das früh morgens deutscher Zeit, aber für die meisten Menschen hier in den USA war das mitten in der Nacht und die sind damals am 28. Februar dann aufgewacht, und eine Bekannte von uns, die ich kurz in Los Angeles getroffen habe, die sagte, und dann bin ich wach geworden und dachte, we did what? Was haben wir gemacht? Ja. Weil es eben nicht so ein Build-up hatte vorher. Also klar, wir hatten die ganzen Marineschiffe, die da zusammengezogen wurden und immer mehr Truppen in die Region gesendet wurden, aber eben nicht für eine riesige Konfrontation in dem Sinne. Und ich glaube, das ist an vielen erstmal vorbeigegangen. Und jetzt allerdings merkt man ja, schon.
Warum? Weil, wie du sagtest, also es gab kein Build-up, aber es gab keine Mediendrohungen auch. Ja. Also ich glaube, mit vielen Leuten, mit wem ich gesprochen habe, die haben auch gefragt, warum? Warum denn? Also, und die Leute verstehen tatsächlich nicht, was das Problem ist. Wir haben gerade letzte Woche über Joe Kent gesprochen, der Counterintelligence Director, die zurückgetreten ist, weil er hat gesagt, es gibt keinen Grund für diese Invasion.
Ja, genau. Und das war auch die Frage so, warum machen wir das jetzt nochmal? Auch wenn, wie du sagst, der direkte Bezug für die Menschen hier nicht sofort da ist. Aber natürlich werden auch hier die Preise an den Tankstellen beispielsweise sind höher. Ich habe in Kalifornien, da muss man dazu sagen, in Kalifornien sind die Spritpreise immer ein bisschen höher, weil da noch so zusätzliche Steuern auch anfallen. Aber da hatte ich eine 8 vom Komma gesehen. Also $8 und ein paar zerquetschte für die Gallone. Das ist zwar insgesamt immer noch günstiger, muss man sagen, als jetzt Sprit bei uns in Deutschland derzeit. Aber für Amerikaner eine 8, ich glaube, das Höchste, was ich jemals in der Zeit, in der wir hier gelebt haben, war eine 4 Dollar irgendwas oder eher 3 sogar. Mhm. Ne? Und das merkt man dann schon.
Ja, und das ist eine Sprache, das Trump versteht, ne, der Wirtschaft. Und deswegen ist er unter extrem Druck. Wir haben auch gesagt, letzte Woche hat er auf True Social gepostet, dass alle sollen helfen, der Straßen von Hormuz zu befreien, zu öffnen wieder. Und als das nicht funktioniert hat, dann hat er Iran bedroht und hat gesagt, dass wenn die das nicht öffnen in die nächsten 48 Stunden, dann wird es wirklich losgehen, wird es wirklich krachen. Also wie so häufig, man benutzt dieses Wort Taco, Trump always chickens out. Und es sah aus, wie das ist genau, was passiert ist. Nach weniger als 48 Stunden hat er nach einem Post von einer Nachricht von Iran, er hat gesagt, ja, tu, was du willst. Also wir haben keine Angst und wir würden das zurückgeben, genauso viel, wie ihr das macht. Und Trump hat dann nach weniger als 48 Stunden gesagt, okay, ja, wir haben jetzt sehr produktive Gespräche gehabt gerade und deswegen mache ich eine Pause mit diesen 48 Stunden. Kam raus von Iran, stimmt überhaupt nicht. Kommt von anderer Quelle, dass Iran Interesse hat in Gespräche. Pakistan hat angeboten, die Gespräche zwischen die beiden zu führen. Aber bis jetzt ist nichts davon gekommen. Aber es gibt auf jeden Fall diese Drohungen. Wenn man sieht, Spritpreise, die so hoch gehen, also das tut wirklich Leute weh, wenn die bezahlen doppelt so viel, also für Transport, ob das also Flugzeugtickets ist oder Truckers, habe ich auch gesehen, dass Diesel der Preise sind wirklich höher und das heißt, dass man bezahlt viel mehr für den Transport von Sachen und das wird dann Amerikaner, wenn diese Sachen, also Lebensmittel oder andere Mittel sind, würden die Preise dann an die Kunden dann weitergegeben.
Ja, das ist ein Problem für Donald Trump, dass diese Straße von Hormuz-Blockade eben sich nicht so auflöst und wir sehen aber so ein Muster wieder, diese absolute Drohung von martialischer Härte. Und dann aber, wenn es nicht klappt, wenn jemand nicht einknickt, dann okay, ich verlängere nochmal die Frist. Nochmal 4 Tage oder nochmal 6 Tage. Und dann, und die Iraner, habe ich den Eindruck, die haben das mittlerweile geschnallt und denken, ja mach doch, blast dich doch auf und schlag mit den Fäusten auf die Brust und droh, wir haben eh nichts zu verlieren. Ich glaube, da unterschätzt Trump vielleicht auch das Regime in Teheran. Und insofern bleibt das ein Problem. Weshalb jetzt tatsächlich die Debatte, und das ist jetzt etwas, wo es dann doch die Aufmerksamkeit wieder auf den Krieg hier gelenkt ist in den USA, die Debatte um Boots on the Ground. Denn wenn die Europäer oder andere Verbündete da nicht mitziehen, dann müssen es die Amerikaner jetzt alleine machen und versuchen irgendwie diese Straße von Hormuz wieder zu öffnen. Und wir haben gesehen, Trump hat die 82. Fallschirmjägerdivision beordert und dahin geschickt. Und hinzu kommt auch noch, wieso sollten die Iraner den USA vertrauen, dass Gespräche oder Verhandlungen irgendwo hinführen, denn zweimal schon während laufender Verhandlungen gab es Angriffe im vergangenen Jahr und jetzt eben Ende Februar.
Ja, tatsächlich, Ingo, es sieht aus wie irgendwas, wo Trump nicht always chickens out ist, kein Taco. Also in der Vergangenheit, wenn er Truppen gesammelt hat vor der Küste von Venezuela zum Beispiel, dann es gab einen Grund dafür. Es war nicht nur eine Drohung. Er hat wirklich die Truppen benutzt. Also jetzt kommen noch 3000 Truppen dazu. Also es gibt schon viel in der Region. Also es sieht mindestens wirklich aus wie eine Boots on the Ground. Ein Einsatz ist wirklich geplant. Was ist sehr risky. Also Trump hat schon gesagt, es gibt der Möglichkeit von Casualties von Amerikanern, von Soldaten, die sterben. Und wir haben schon gesehen, es gibt schon 13 Soldaten, die sind ums Leben gekommen. Das ist eine schlechte Optik, wenn man diese Tag sehen, die zurückkommen. Wie wir gesagt haben, es ist so weit weg für Amerikaner, aber es erinnert man, dass nee, es ist ein echtes Krieg. Es gibt echte Konsequenzen. Und das für ein Publikum, für Unterstützer von Trump, die haben ihm auch gewählt, weil die wollten nicht, dass Amerika wieder involviert ist in längere Kriege im Ausland.
Hier gehen aber viele davon aus, dass es zumindest irgendeine Form von Bodentruppeneinsatz gibt. Denn am Wochenende gab es jetzt einen Medienbericht, dass das Pentagon zumindest das schon seit längerem auch vorbereitet und plant. Also dass es jetzt nicht quasi über Nacht kommt, wenn. Aber natürlich reden wir hier nicht von einer Invasion und Besetzung des ganzen Irans. Das wäre viel zu groß und dafür wären noch zu wenig Truppen bislang im Golf zusammengezogen worden. Aber eben die Frage ist, eine Besetzung der Insel Khark oder von strategischen Punkten rund um die Straße von Hormuz, um die irgendwie wieder frei zu kriegen. Also ja, damit wird viel gerechnet und deswegen war das auch ein Thema am vergangenen Wochenende bei den No-Kings-Protesten, die wieder stattgefunden haben im ganzen Land. Auch wenn man sagen muss, es war nicht das Hauptthema.
No KKK, no fascist USA!
No Trump! No KKK, no fascist USA!
No Trump! No KKK, no fascist USA!
Let's stay behind the banner, stay behind the track, we're trying to keep us safe! No boots on the ground, no bombs in the air!
No boots on the ground, no bombs in the air!
U.S. out of everywhere!
U.S. out of everywhere!
No boots on the ground, no bombs in the air!
No boots on the ground, no bombs in the air!
U.S. out of everywhere!
Es gab so viele verschiedene Themen, ne? No Kings, so genannt, weil, ja, also kein König. Wir wollen einen Präsident, der seine Rolle spielt, das lasst der Kongress seine Rolle spielen, das ein Justiz, das seine Rolle spielt. Aber man sah von diesen zahlreichen Proteste, also laut der Organisator 8 Millionen überall in die USA, von Alaska bis Puerto Rico. Und die Schilde, die Leute hatten im Hand, es gab alles von, ne, so gegen den Krieg tatsächlich, aber gegen Faschismus, gegen ICE, gegen die ganze Kabinett, gegen die Save Act, wir kommen auch dazu später. Also Leute haben Angst, dass es wird nicht gewählt werden dieses Jahr in ein Wahlkampfjahr oder dass es schwieriger wird. Also es gab so viele Themen von Affordability, Preise, Leute, die enttäuscht sind, Leute, die haben für Trump auch gewählt, die jetzt enttäuscht sind. Wir haben auch einen Protest sogar in Palm Beach, Florida gesehen. Das ist, wo Mar-a-Lago ist, wo gerade letzte Woche hat in der Florida Legislation eine Demokraten gewonnen in einem Wahlkreis, wo Trump hat sehr leicht gewonnen vor 2 Jahren. Insofern, also man sieht vielleicht ein bisschen Bewegung oder mindestens eine, ja, Discontent, also Leute mit Buyer's Remorse, Leute, die haben ihm gewählt, die sagen, das war ein Fehler, er hat was versprochen, er hat nicht geliefert, ich bin enttäuscht. Und die Leute waren zusammen mit die zahlreichen Leute, die haben ihm nicht gewählt, auch in Ausland. Also ich war sogar gestern in Hamburg. Einem, ja. Es war eine kleine Gruppe, klein aber fein, mit ein paar Rede und Gedichte für die gestorbene Alex Pretty und Renee Good in Minneapolis nach dieser ICE Raids. Es war ein gutes Gefühl, einfach ein bisschen solidarisch zu sein. Man, wie so häufig, fühlt sich ein bisschen hilflos, aber dann zusammen mit anderen Leuten, das ist ein bisschen ein Zeichen von Solidarität. Aber klar, es war nicht so groß, wie was wir gesehen haben. Die Leute in Minneapolis zum Beispiel, wir haben gesehen, das war ein besonderer Protest, weil das war der Stadt, wo diese ICE Raids im Januar passiert sind, wenn Leute gestorben sind. Diese Stadt war wirklich traumatisiert. Und Bruce Springsteen hat sogar sein neues Lied geschrieben, Minneapolis, und er war da.
Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our...
Das war sehr symbolisch, auch glaube ich, sehr kathartisch für die Leute von Minneapolis, dieser Protest.
Ich hätte hier am Central Park in New York, hat gestern auch eine große Demo stattgefunden bei den New Kings Protesten, und ich hätte Robert De Niro live sehen können, hätte ich Zeit gehabt, da hinzugehen. Wir mussten drehen, deswegen war das nicht möglich. Wir waren in Harlem, aber ich finde in der Tat, gerade während sich das Land so in einem Krieg befindet, wie gegen den Iran gerade, dass das eins von mehreren Themen ist, ist halt eben auch bezeichnend. Und das ist eher auch, wie du sagtest gerade, mehr so gegen auch insgesamt in Machtmissbrauch, den viele da anprangern, dass es mehr so auch darum ging, und Affordability, so ein Sammelsurium. Bin mal gespannt, welche Wirkung das hat, darüber hinaus, dass es den Leuten hilft, ein bisschen zusammenzustehen und solidarisch zu sein. Ob das irgendeinen Effekt hat, bezweifle ich jetzt erstmal, aber es zeigt eben, ja, dass es da auch Unmut gibt gegen das, was passiert. Und ich schätze mal, sollte es, um da den Bogen dann abzuschließen, zu einem Bodentruppeneinsatz im Iran kommen, der dann eben auch mit entsprechenden Opferzahlen einhergehen dürfte, ja, dann werden sich die Proteste vielleicht auch noch mehr darauf konzentrieren. Ja, und bezeichnend finde ich auch übrigens, dass Freunde von uns gestern Abend noch kurz getroffen, die sagten, sie haben einen deutschen Bekannten, der schon seit Jahren in den USA lebt und auch mit einer Amerikanerin verheiratet ist und der nicht zu den Protesten gegangen ist, aus Sorge, wie das auf seinen Aufenthaltsstatus sich vielleicht auswirken könnte. Das finde ich auch bezeichnend. Also, wie gesagt, eine Menge Themen bei diesen No-Kings-Protesten. Sie scheinen mir ein Outlet für Frust, für, ja, Unzufriedenheit, auch für generell wirklich Ablehnung von dem, was gerade passiert, aber eben auch dieser Frust, dass gerade beispielsweise, anderes großes Thema, wir uns immer noch hier in den USA in einem Government Shutdown mehr oder weniger, zumindest einem teilweisen, befinden. Und die Regierung es nicht schafft und der Kongress es auch nicht schafft, den Haushalt so zu verabschieden, dass Bundesbeamte bezahlt werden können. Und das betrifft gerade jetzt zum Spring Break, über Ostern steht das an, Reisen in den USA. Hier fliegt man auch sehr viel, man fährt nicht nur viele Autos, sondern man fliegt auch sehr viel. Und wir haben in der vergangenen Woche endlose Schlangen auch gesehen an den Flughäfen, weil eben viele Beamte eben gerade unbezahlt arbeiten, gerade die Sicherheitsleute an den Flughäfen, die die Sicherheitskontrollen durchführen, und sich viele krank melden, weil sie sagen, ey, ich habe seit Wochen keinen Gehaltscheck mehr bekommen.
Das ist schon seit 13. Februar, dass die nicht mehr bezahlt sind. Sie arbeiten, aber kriegen jetzt kein Gehalt. Die würden dann, wenn dieser Shutdown zu Ende ist, dann bezahlt. Aber das ist dann jetzt fast 6 Wochen, dass diese Leute keinen Pfennig bekommen, und die müssen Miete bezahlen, die müssen Lebensmittel bezahlen, die haben kein Gehalt im Moment, aber arbeiten trotzdem. Aber viele sagen jetzt, ich kann das nicht mehr leisten, weiter zu arbeiten und nichts zu verdienen. Und manche rufen an, sagen, dass sie krank sind und haben dann andere Jobs oder haben einfach, also ich habe gelesen, 500 sogar haben gekündigt. Aber am Freitag, und es interessiert mich zu hören, weil du bist am Freitag geflogen, ne? Und ich habe gerade gelesen, dass am Freitag mehr als 3.500 von diese TSA Mitarbeiter, also das ist 12% von die ganze Agentur, und die haben angerufen und gesagt, so, sorry, ich kann nicht arbeiten heute. Und das bedeutet, dass, ne, so in Flughäfen wie Houston zum Beispiel, Leute haben 4,5-5 Stunden gewartet in diese Sicherheitskontrolle Schlange. Also du weißt, ich bin sehr gern früh am Flughafen. Du bist das Gegenteil. Du kommst so kurz vor deinem Flug an, aber ich habe immer Angst vor genau diese Situation. Diese Situation nach Covid, als, ne, es gab weniger Personalien und die Schlange waren länger oder was auch immer. Und wann hat man diese Angst, dass, ne, dass man verpasst der Flug. Und deswegen bin ich so gerne, also auch 3 Stunden vor meinem Flug am Flughafen. Aber das in dieser Situation, das würde nicht reichen. Also nee, es ist total krass.
Ich habe in den Nachrichten gestern eine Frau gehört, die 4,5 Stunden vorher da war, extra.
Crazy.
Und hat trotzdem ihren Flug verpasst. Ja. Also ich muss sagen, wir sind von Los Angeles nach New York geflogen und wir hatten entweder Glück oder eine Schicht, wo keiner hingeschmissen hat. Also wir hatten überhaupt keine Wartezeiten und die waren auch sehr freundlich. Aber die Frau vor mir in der Sicherheitskontrolle hat dann extra zu dem Beamten dann gesagt, thank you for your service. Also das sagt man normalerweise zu den Truppen, zu Soldaten, danke für euren Dienst, aber danke, dass ihr das trotzdem macht, obwohl ihr nicht bezahlt werdet.
Viele Leute haben total Mitleid, und ich habe gerade einen Artikel gelesen in der Green Bay Press Gazette, Hometown seit Tong und die haben gesagt, dass eine Bäckerei ist zum Flughafen gefahren und hat Kuchen mitgebracht für die TSA-Mitarbeiter und hat das dann online gepostet und hat gesagt, hey Leute, also guck mal, was wir gemacht haben. Also wenn ihr auch die TSA-Arbeiter unterstützen wollen, dann hey, könnt ihr was auch tun. Und dann tatsächlich täglich sind irgendwelche Bäckerei oder Restaurants sind hingefahren und hat die dann irgendwas zu essen gebracht. Also ich glaube auch, dass Leute sind einfach glücklich für die Leute, die kommen, weil die wissen, das ist auch, das trifft man wirklich, wenn man 6 Wochen lang gar kein Gehalt bekommen hat.
Ja, und wie du sagtest, es gibt Millionen Menschen in den USA, die wirklich von Paycheck zu Paycheck haben. Also die haben keine Reserve für so ein Hiccup, sage ich mal, also dass da plötzlich die Kette reißt. Das ist echt ein Problem und Donald Trump versucht es zwar jetzt mit irgendwelchen Mitteln, die er noch im Haushalt für Homeland Security sieht, die trotzdem irgendwie zu bezahlen, aber es ist sehr stockend und vielleicht ist das ein guter Punkt an der Stelle, um mal kurz drüber zu sprechen, wieso dieser Shutdown nicht gelöst werden kann von den Republikanern und Demokraten im Kongress oder warum er nicht gelöst werden will. Gerade vorgestern war die letzte Session des Kongresses vor der 2-wöchigen Osterpause. Jetzt sind erstmal alle nach Hause gefahren und eine Lösung ist an die Wand gefahren. Aber vielleicht erstmal einen Schritt zurück. Also, beide Seiten ringen um ein Haushaltsgesetz und die Republikaner sagen, wir müssen das Budget für das komplette Homeland Security Department absegnen und da ist alles drin, auch Gelder für ICE, obwohl die eigentlich durch den Big Beautiful Bill schon
30 Milliarden für ICE, muss man sagen, also für 10.000 neue Agenten und auch dann fast 8 Milliarden für diese Grenzenkontrolle für 3.000 neue Agenten. Also insofern, die haben genau, schon Geld bekommen von dieser Big Beautiful Bill.
Die haben Geld, aber die Republikaner wollen halt ICE, also die Einwanderungsbeamten und Behörden und die Grenzschutzbehörden, nicht rausnehmen. Und die Demokraten sagen, das ist unser Hebel. Wir brauchen Reformen, wir müssen irgendwie eine Aufsicht. Wir können da nicht in Wild-West-Manier diese Agenten so agieren lassen. Wir müssen da was ändern. Und bevor wir da nicht irgendwelche Reformpläne sehen oder irgendwelche Aufsichtsmechanismen, um das unter Kontrolle zu bekommen, damit nicht wieder sowas passiert wie eben Anfang dieses Jahres in Minneapolis, wo 2 US-Bürger erschossen wurden. Bevor das passiert, gibt es hier gar kein Geld. Und dieser Streit ging so weit, dass jetzt aber sich im Senat die beiden Seiten geeinigt hatten und die Republikaner sogar okay waren damit, dass sie gesagt haben, na gut, dann nehmen wir mal das Funding für ICE und so erstmal raus und schauen, dass wir nur erstmal beispielsweise die TSA-Beamten, ne, an den Flughäfen, die Sicherheitskräfte, dass wir die bezahlt bekommen. Das schien ein Kompromiss, der aber gegen die Haltung des Präsidenten ging und vor allen Dingen im Haus gegen eine kleine Gruppe bei den Republikanern, den sogenannten Freedom Caucus, die gesagt haben, nee, da lassen wir uns gar nicht erpressen, entweder alles oder gar nichts. Wir nehmen da ICE und Border Patrol eben nicht raus und haben das dann an die Wand fahren lassen. Wir sehen ein Putt, wenn man so will, im Kongress, weil die Demokraten diesen Hebel nutzen wollen, um Reformen bei ICE zu finden und Druck auszuüben. Sie sehen dann Hebel, den sie plötzlich haben. Und umgekehrt sucht Trump derzeit gerade einen Hebel, um ein anderes Gesetz durch den Kongress zu bekommen und sagt, nee, wir verabschieden den Haushalt erst, wenn wir gleichzeitig auch ein anderes Gesetz bekommen, das sozusagen seit Wochen, seit Monaten im Kongress feststeckt, nämlich das sogenannte SAFE Act Gesetz.
Ja, das SAFE Act steht für Safeguard American Voter Eligibility. Es geht um Wählen. Und im Moment vielleicht weißt ihr schon, wenn man sich anmelden will zum Wählen und wählen geht, braucht man einen Ausweis. In den Staaten, wir haben keinen Nationalausweis wie hier in Deutschland. Wir benutzen unsere Führerschein. Aber jeder kann einen Führerschein beantragen. Man muss nicht ein Staatsbürger sein. Insofern, was dieses Gesetz sagt, ist, dass man muss zeigen, dass man Staatsbürger ist. Was, okay, das ist kein Problem damit. Aber das Problem ist, also wie zeigt man, dass man ein Staatsbürger ist? Also entweder mit einem Reisepass und in die USA nur ungefähr 50% von Amerikanern haben einen Reisepass. Es kostet auch Geld, es kostet auch Zeit, eins zu bekommen. Also zweitens könnte man eine Geburtsurkunde benutzen. Aber naja, also nicht jeder weiß, wo der Geburtsurkunde ist. Muss man dann recherchieren? Wo kriegt man das? In welchem Amt muss man sich anmelden? Es dauert, es kostet und so weiter. Es ist einfach problematisch, nicht nur deswegen, aber für Leute, die haben ihre Namen geändert. Also wenn der Name auf der Geburtsurkunde anders ist als jetzt, was auf der Ausweis ist, dann hat man ein Problem. Laut dem Brennan Center for Justice zum Beispiel, also ungefähr 21 Millionen Amerikaner vielleicht dürfen nicht wählen, wenn dieses Gesetz durchgeht. Also das sind genau Frauen, die haben ihren Namen geändert, die sind Leute, die ihr Papier nicht finden kann oder keinen Reisepass haben und so weiter. Also das würde auf jeden Fall also ein Problem für viele Amerikaner. Das würde es nicht leichter machen zu wählen, aber schwerer. Und es geht nicht nur um Ausweis, aber Trump will auch, dass es schwieriger ist, bei Post zu wählen. Mail-in-Ballots würde schwieriger zu kriegen oder also man muss einen guten Grund dafür haben, obwohl Trump selber hat das letzte Woche gemacht, als er in Florida war, ein Mail-in-Ballot benutzt. Es geht auch um die
Wahl, ne? Ja.
Eine lokalen Florida-Wahl. Aber es geht auch um diese Voter-List, diese Anmeldeliste von die Wähler. Das wird dann laut diesem Gesetz muss nach Washington gehen in eine große Database. Und das ist auch dann problematisch. Also der Gesetz sagt, dass die wollen prüfen, dass die Leute auf die Liste echte Bürger sind. Aber ich finde auch, dass wenn man das wirklich so glaubt, das ist für mich es ist Teil von der großen Lüge. Und die große Lüge war dieses Lüge von Trump, dass in 2020 er war der echte Gewinner der Wahl und nicht Joe Biden. Er hat gesagt, es gab weit und breit Wahlbetrug. Und wie wir wissen, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt immer Probleme in Wahlen. Es gibt immer Leute auf die Liste, die vielleicht schon gestorben sind, die nicht da sein sollen, aber nicht. Also diese sind alle Ausnahmen. Und so wenig, dass es würde der Ergebnis von der Wahl nicht ändern. Insofern, aber es gibt auch ein bisschen Credit oder es ist eine Art zu sagen, ja, Trump hat recht, es gibt viel Wahlbetrug und das stimmt nicht. Und das ist eine Validation davon, finde ich. Insofern.
Ach so, du meinst also, dass Leute denken, naja, wenn jetzt extra ein Gesetz, um die Sicherheit von Wahlen zu stärken, gemacht wird, dann heißt es ja, dass da ein Problem war.
Genau.
Vielleicht hatte
genau.
Trump ja doch recht 2020, dass es da eben doch irgendwie ein Problem gab.
Dann
also
muss
du
das
glaubst,
sein.
Dass Trump dieses Gesetz in erster Linie nur haben will, um quasi seine These, dass er die Wahl 2020 eigentlich gewonnen hatte, stützt?
Das, glaube ich, ist ein Teil der Geschichte. Der andere Teil ist, dass er glaubt vielleicht, dass es wird mehr demokratische Wähler, die getroffen sind, die nicht wählen können. Hm. Also zum Beispiel Leute, die keine Reisepässe haben. Aber ich frage mich, und viele Leute auch haben gefragt, also wer wird wirklich getroffen sein? Wird die wirklich mehr demokratische Wähler sein? Oder könnte das auch gut sein, dass es gibt mehr Trump-Unterstützer oder mehr republikanische Wähler? Oder genauso viel, die würden auch Probleme mit diesem neuen Gesetz haben und nicht wählen können. Insofern ist es wirklich nicht klar, in welche Partei sind die meisten Losers von diesem Gesetz. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, die amerikanische Bevölkerung ist die Loser. Leute, die nicht wählen gehen können, sind die Losers. Und wenn das ist, dann sind wir alle die Verlierer. Also
ja, wobei ich tatsächlich ein bisschen die Lanze breche für Wahlsicherheit an der Stelle, weil ich mich frage, in Deutschland, gut, wir haben ein Meldewesen in Deutschland und das gibt es so in den USA nicht. Es ist einfach aufwendiger, komplizierter und bislang war das eben auch nie ein Thema. Warum jetzt plötzlich? Jetzt muss man sagen, es wird in den USA sukzessive in den kommenden Jahren diese Real ID eingeführt, also eine Art nationaler Personalausweis, der eben mehr ist als nur der Führerschein. Also das sieht man auch hierzulande, dass man da doch ein bisschen vielleicht mehr Sicherheit braucht. Aber diese Behauptung, dass Millionen von illegal Eingewanderten und Nichtstaatsbürgern gewählt hätten und so und dass wir deswegen das jetzt eben machen müssen, das ist basiert auf tönernen Füßen und nicht auf wirklich Beweisen.
Einfach nicht wahr. Ja. Also insofern, deswegen sind die Demokraten so dagegen. Und aber auch Republikaner, es wird nicht durch Senat kommen. John Thune, der Mehrheit für, er weiß das schon. Und deswegen, er hat auch Trump schon gesagt, das machen wir nicht. Es wird nicht durchkommen.
Die Demokraten
insofern,
werden das blockieren, ja.
Die würden das blockieren, weil im Senat, man braucht nicht nur eine einfache Mehrheit, aber man braucht 60 Stimmen.
Für dieses
Gesetz. So, dass es durchkommt. Ja. Genau, für dieses Gesetz. Das wird nicht passieren und deswegen wollen die das nicht machen. Also
und
Trump,
deswegen sind wir, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber deswegen sind wir an diesem Putt. Deswegen sind wir in diesem Stalemate, in dieser Konfrontation, wo sich keiner bewegt, weil Trump will den Haushalt als Hebel benutzen für dieses Wahlgesetz und die Demokraten, wie gesagt, wollen das benutzen als Hebel, um Reformen bei ICE und bei den Border Patrol Beamten durchzubringen. Jetzt wissen wir nicht, wie das ausgeht. Jetzt ist eh erstmal Osterpause.
Und da haben wir, wie er sagt, da haben wir den Salat. Ne? Also dann sind wir in dieser Situation, wo nichts passiert, nichts funktioniert. Also TSA-Agenten sind nicht bezahlt, Leute stehen in Schlange für Stunden und verpassen Flüge im Flughafen und nichts geht weiter. Und wie du gesagt hast, Ingo, also das ist auch Teil von nicht nur ein Streit zwischen Republikanern und Demokraten. Wie wir wissen, also dieses Gesetz, das verabschiedet war im Senat, das war eine Bipartisan-Gesetz. Das war, also Republikaner und Demokraten, die haben einen Kompromiss gefunden. Es ist dann zum Haus gekommen und diese kleine Fraktion, diese sehr, sehr konservativ, eigentlich oft mehr konservativ als Trump selber, die Freedom Caucus, haben gesagt, nee, das tun wir nicht. Wir geben die Demokraten nicht einen Gewinn. Und das ist es auch, wenn es manchmal so nichts funktioniert, weil die wollen nicht, dass die andere Seite einen Punkt gewinnt.
Ja, wobei das gibt es auf demokratischer Seite, muss man fairerweise sagen, auch. Aber tatsächlich ist es kurios, dass man ein Gesetz, das im Senat von beiden Seiten, wie du sagst, Demokraten und Republikanern verabschiedet wird, dann von Republikanern im Haus torpediert wird. Das zeigt ja wohl auch einen Riss innerhalb der republikanischen Partei.
Auf jeden Fall. Und das ist ein bad look. Also das sieht nicht gut aus, wenn innerhalb der Partei, man versteht das, wenn die Demokraten und Republikaner streiten und sind auf unterschiedliche Seiten, aber innerhalb der eigenen Partei, besonders in einem Wahlkampfjahr, ist das dann oft eine Rotlicht, wo die Wähler, das ist es in der Öffentlichkeit, man sieht, was passiert da und denkt, kann diese Partei, was tun die? Streiten die nur unter sich oder sind sie so capable? Können die irgendwas schaffen oder wird das nur eine ständige Streit, wo alles lahmgelegt ist und so bleibt?
Ja, und deswegen füttert es dann wieder das Narrativ, dass im Kongress nichts passiert, in Washington, in diesem Sumpf, dass es sowieso nur um sich selber dreht und nichts bei rumkommt. Diese Politik Frustration und Politikverdrossenheit auch dann wieder dadurch ein bisschen gestärkt wird. Und das ist auch ein Problem davon.
Ja, und das haben wir gesehen diese Woche im Flughafen, nicht nur unter Passagiere, die genervt waren, aber Trump hat eine Lösung gefunden für die Situation und hat Eisagenten dahin geschickt. Also es gibt lustige Memes und so, dass man online sehen kann, aber die waren überall, die haben Kaffee getrunken, die waren in Gruppen, die haben ein bisschen aufgepasst, aber alle sahen aus wie, die hatten keine Ahnung, wofür die da waren. Und ehrlich gesagt, die sind nicht TSA-Agenten, die haben nicht die Training, diese Rolle zu spielen. Insofern, die waren einfach vor Ort, was auch manche Leute, ja, es macht man ein bisschen nervös, besonders für Leute, die haben Angst um ihren Status vielleicht. Aber also die haben nichts gemacht und die waren dafür bezahlt. Und das gegenüber von diesen TSA-Agenten, die arbeiten, wie gesagt, ohne Gehalt und machen die ganze Arbeit, das muss gemacht werden. Und diese ICE-Agenten sind gut bezahlt und haben nichts zu tun. Also es war auch vielleicht ein Bild, das hat ein bisschen mehr Druck auf Trump gesetzt. Und vielleicht deswegen hat er endlich entschieden, dieses Standoff zu beenden mit einer möglichen Executive-Mandate.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir heute Nachmittag nach Washington DC, wo der nächste Dreh stattfindet für unsere Doku, dass wir da mit dem Auto hinfahren und nicht fliegen und nicht irgendwelche Flugstress-Situationen bekommen. Aber bin mal sehr gespannt, ob dieser Salat, wie du sagst, den wir da jetzt haben, wie sagt man das eigentlich im Englischen? Now they have we the salad? Wohl kaum.
No, auf jeden Fall sagen wir das nicht. Aber ich liebe diese Spruch auf Deutsch, weil ja, das ist woher kommt das eigentlich? Woher kommt das? Now we have the salad.
Ja, weil jetzt alles zusammengewürfelt und in die Schüssel geworfen ist, so ungefähr vielleicht.
Ja. Also weiß ich nicht, was sagen die, a shitstorm? Oder,
no, maybe when the shit hits the fan.
Ja, das kann sein. Ja, das ist auch.
Das übersetzen wir jetzt mal nicht.
Das versteht man ein bisschen besser, aber als now we have the salad.
Gut, wir sind gespannt, ob sich das irgendwie lösen lässt. Es sieht zumindest jetzt in den kommenden Tagen nicht danach aus. Und wir haben diesen etwas innenpolitischen Deep Dive an dieser Stelle gemacht, weil das ein Thema ist, das hier gerade in den USA vielen auf den Nägeln brennt und sich sehr auswirkt, gerade jetzt zur Spring Break Reisesaison. Also wenn von euch, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, jemand jetzt über die Osterferien in die USA reisen sollte und auch inneramerikanisch fliegt, bitte Zeit mitbringen, solange dieser Haushaltsstreit um die Bezahlung der Sicherheitsleute und der Security-Checks nicht gelöst ist, und Geduld mitbringen. Geduld
und viel Glück. Ja. Genau. Ein bisschen Glück hilft auch immer vielleicht. Aber
ja, wie gesagt, in Los Angeles hatten wir Glück, da ging das sehr rucki-zucki. Da waren wir nicht lange da an den Security-Checkpoints und sind da gut durchgekommen. Vielleicht ist es dann auch gar nicht so schlimm. Aber die Bilder aus Houston beispielsweise, wo die Schlange bis raus vors Terminalgebäude auf den Bürgersteig ging, das war schon beeindruckend. Mal sehen, ob sie weiterhin geben wird. Für die heutige Folge jedenfalls war es das. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Washington, unsere alte Heimat, Jeff, und bin gespannt, wie die aktuelle Lage im Land dort beobachtet wird. Wahrscheinlich nochmal ein bisschen auch anders als vielleicht in New York oder Los Angeles. Und wir wünschen auf jeden Fall auch noch ein frohes Osterfest, frohe Feiertage. Wir melden uns danach wieder. Tschüss und bis dann.
Bis zum nächsten Mal.
Und wer bis zum nächsten Mal nicht warten will und jetzt noch mehr über die Hintergründe auch des Sports in den USA, was ja auch Thema meiner Doku ist, eintauchen will, ja, für den führt kein Weg am Sport Insight Podcast vorbei. Das ist unser heutiger Hörtipp. Die Sport Insight Redaktion liefert sehr stark und sehr tiefgehend recherchierte Geschichten über ja, Machtmissbrauch, Geldströme, Korruption, Politik, Diskriminierung im Sport. Und da geht es nicht nur um Ergebnisse und Zeiten und Leistungen und Punkte, sondern eben auch um die Strukturen und die Verantwortung innerhalb der Sportverbände. Und das aktuelle Thema auch dort ist USA und die Fußball-Weltmeisterschaft, also als Vorbereitung, wenn man so will, auf unsere TV-Doku gibt es diesen Podcast. In der neuesten Folge fragen sich die Autoren nämlich, wie Donald Trump und Gianni Infantino, der Chef der FIFA, diese Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auch politisch nutzen und was das für die Fans, für Spieler und für die europäischen Verbände auch bedeutet. Und auch danach geht es weiter um die Fußball-WM, nämlich um die WM in Mexiko, der auch ein Gastgeberland im Schatten der USA, wie sicher auch das Land für anreisende Fans bei dieser WM ist. Insofern empfehlen wir alle neuen Folgen, die es alle zwei Wochen gibt, immer dienstags, überall da, wo es Podcasts gibt, zu hören, runterzuladen, unter anderem auch in der neuen ARD Sounds App. Hört doch mal rein.